Also Petrus, Steileinstieg. Petrus war schon ein echten Starker, ein Jünger Jesu. Und er hatte alle Voraussetzungen, die man nur haben konnte, um ein idealer Christ, ein idealer Jünger zu sein. Ja, der hatte den besten Hauskreis der Welt, oder? Gibt es einen besseren Hauskreis als den von Jesus? Ja, mit 12 Jüngern, nicht zu viele, nicht zu wenig. Und nicht nur einfach mal einmal die Woche kurz treffen oder so und dann trinkt man ganz viel Tee und redet ganz viel, sondern jeden Tag. Jeden Tag Hauskreis. Mit dem besten Hauskreisleiter der Welt. Ja, den hätte ich gern gehabt als Hauskreisleiter. Richtig 1:1 lernen. Ich meine, wir lernen alle von Jesus. Ja, wir wissen, er ist da und er spricht mit uns und so weiter. Aber trotzdem, so als Person ist nochmal eine andere Nummer. Also da hätte ich gern in diesem Hauskreis gesessen. Petrus hatte einen ganz persönlichen, genialen Mentor. Jesus hat sich auch Zeit genommen für ihn ganz alleine. Wie oft hat er ihn beiseite genommen und gesagt, Mensch Petrus, ja, achte mal auf dies und das und komm, bleib dran. Das war großartig. Also so ein Mentor, den brauchen wir alle, den suchen wir alle. Ich habe gerade mit Kollegen neulich gesprochen, so in meinem Zustand als relativ junger Leiter einer größeren Gemeinde und junge Familie, 4 Kinder, da braucht man schon mal so einen väterlichen Rat. Ja, und das ist schwer, solche Leute zu finden in so einer geistlichen Landschaft. Gar nicht so ohne. Er hatte den perfekten Pastor, ja. Jesus hat ja regelmäßig gepredigt, seine Gottesdienste gefeiert im Grunde. Da waren ja tausende Leute zusammen. Und das war jedes Mal grandios. Er hat gepredigt, er hat vom Vater gelehrt, eine reine Lehre. Was Besseres gab's nicht. Gibt's heute noch nicht, ja. Wenn Jesus spricht, also wenn du eine gute Predigt willst, dann lies mal ein paar Bibeltexte von Jesus aus dem Evangelium. Geniale Predigten. Steckt alles drin. Die Menschen wurden sogar noch geheilt. Er hat nicht nur geredet, er hat auch getan, gewirkt im Namen des Heiligen Geistes. Und es hat funktioniert. In einer unglaublichen Art und Weise. Er hat wirklich Schwarzbrot bekommen. Bessere Lehre konnte man nicht kriegen, habe ich schon erzählt. Und er hat selber persönliche Wundererfahrungen erlebt. Ja, er ging umher. Jesus hat ihn bevollmächtigt, mit dem Geist angehaucht. Und er war gesalbt für die Zeit, wo er dann umherging mit seinen Kollegen und durch die Städte gezogen ist. Und die haben gewaltige Wunder erlebt. Die haben das Gleiche getan wie Jesus. Die waren völlig begeistert. Jesus, wir haben das und das und das getan. Und Jesus sagt, ja, freut euch darüber nicht zu sehr, weil wichtiger ist, dass euer Name im Buch des Lebens angeschrieben steht. Aber er hat Wunder erlebt, ohne Ende. Er ging auf dem Wasser. Na gut, er ist dann nach ein paar Metern wieder abgedüppelt. Aber er hat es erlebt. Wer von uns ist schon mal auf dem Wasser gelaufen? Jesus entgegen. Gewaltig. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat gesehen, wie Menschen, die dämonisch belastet waren, vor seinen Augen frei wurden von dieser gewaltigen Not. Einfach die Kraft Gottes erlebt. Ja, und er hat den besten Jüngerschaftskurs, ja. Und vieles, vieles, vieles mehr. Aber was wir doch dennoch sagen müssen, Petrus hat es völlig vergeigt. Er hat so irgendwie gar nichts richtig verstanden. Er, der doch alle Umstände hatte, die optimal waren. Er hat trotzdem so viele Fehler gemacht. Ich nehme mal so ein paar Beispiele. Ja, die waren auf dem Berg der Verklärung mit Jesus, Johannes, Jakobus, Petrus. Und da war gewaltig was los, ja. Mose, Elia waren da und das war eine gewaltige Erscheinung. Jesus, er strahlte vor ihnen in einem völlig neuen Licht, was sie so gar nicht kannten. Und Petrus sagt, komm, lass uns Hütten bauen, hier wollen wir bleiben für immer. Und der Vater sagt, hey, das ist mein Sohn, auf ihn hört, es geht jetzt nicht um das, was hier drumherum passiert, es geht um Jesus, bleibt an ihm dran. Stell dir mal vor, die wären da oben geblieben, hätten Hütten gebaut, ja toll. Pilgerort für die ganze Welt und keine Gemeinde wäre entstanden. Oder Jesus sagt, so, meine Jünger, hört zu, ich muss eine ernste Botschaft euch sagen. Ich werde sterben, ich werde mein Leben hingeben und ich werde zum Vater gehen. Und Petrus, Jesus, niemals, ja, das ist alles Quatsch, das lassen wir gar nicht zu. Wir stehen da für dich und keiner darf dich anfassen. Und was sagt Petrus, was sagt Jesus zu Petrus? Satan, weiche hinter mich. Stell mal vor, ja, Jesus. Und Petrus springt davor und macht sich jetzt einer der Helden zum Redner. Die haben vielleicht alle geguckt, die Jünger, so, Mensch, kann das wirklich sein? Jesus sollte wirklich sterben? Das darf nicht sein, er ist doch der König, der wiederkommt, alles aufbaut, alles verändert, ein Königreich errichtet. Und Jesus hat immer wieder gesagt, nein, ich werde gehen, ich werde sterben. Ich werde wieder auferstehen, aber ich werde sterben und dann werde ich von euch gehen. Und Petrus macht sich da zum Redner und fühlt sich vielleicht als Held. Nein, Herr, wir sind doch hier, die zu dir halten. Und Jesus sagt zu ihm, Satan, weiche hinter mich. Was für ein Schock. Stell mal vor, du gehst zu Sven, sagst, Sven, du, ich habe da eine Idee, ich glaube, das sollten wir alles anders machen. Und Sven dreht sich immer, Satan, weiche hinter mich. In der Ältestensitzung oder so, ja. Nicht schlecht. Huch. Ähnliche Situation eigentlich, ne? Also er hat sich völlig blamiert vor der ganzen Truppe. Er lag nicht nur völlig falsch, er hat sich von Satan da infizieren lassen in seinen Gedanken. Hat das nicht gemerkt. Oder als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen werden sollte, da legt er nur ein Soldat die Hand an Jesus. Und was macht Petrus? Gib mir mein Schwert und haut da wie ein Wilder auf ihn drauf los. Also entweder war Petrus der genialste Schwertkämpfer der ganzen Welt, der so zing das Ohr abhebeln konnte. Oder er wollte einfach den Schädel spalten. Ich glaube, Variante 2. Ja, Petrus, komm, ich hau den tot. Was für ein Eifer an ihn. Und er hat nicht richtig getroffen. Zing. Fein säuberlich das Ohr, chirurgisch abgetrennt. Das war kein Können, das war, vielleicht hat der Herr das so geführt, ich weiß es nicht. Und dann kommt Jesus und heilt das Ohr und sagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Wieder völlig blamiert vor der ganzen Truppe. Und er dachte, er rettet gerade den Herrn der Welt. Und Jesus blickt ihn an, du, das war nix. So nicht. Und dann kommt noch die große Blamage. Petrus, der sich immer zum Redner machte, Jesus, wir beide gehen durch dick und dünn, niemand kann er dich anfassen. Und dann kommt diese dreimalige Verleugnung, die sogar noch vorhergesagt wurde von Jesus. Und einmal sogar vor so einem kleinen Mädchen, das sagt, bist du nicht auch einer von denen? Nee, Jesus kenne ich nicht, keine Ahnung, wer das ist. Völlig eingeknickt, nichts gelernt, völlig blamiert, zum wiederholten Male vor der ganzen Mannschaft bloßgestellt. Und obwohl die Voraussetzungen optimal waren, ist er ständig gescheitert. Mit all seinem Eifer, all seinem Tatendrang, all seinem Können und seinen Emotionen und seinem Herr, ich hab doch was drauf, ich bewege doch was in der Welt. Und Jesus hat immer wieder ihm klar gemacht, das war gar nichts. Damit kann ich gar nichts anfangen. Es war immer fehlgeleitet, Petrus. Was machen wir jetzt mit Petrus? Jesus ist gestorben, auferstanden und er begegnet seinen Jüngern wieder, mehrere Male. Was machen wir mit diesem zerbrochenen, wirklich beschämten Petrus, der ja der Fels ist, der Kephas, ja, auf dem die ganze Gemeinde aufgebaut werden soll, auf seinem Bekenntnis, du Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Was machen wir jetzt mit diesem Petrus? Nehmen wir die anderen Jünger, Petrus ist nicht zu gebrauchen. Oder? Was machen wir mit Petrus? Und Jesus weiß, was er mit ihm machen kann. Er geht in eine ganz tiefe Begegnung, nach diesem völligen in sich Zusammenfallen, nach dieser Blamage, dieser Scham. Und wir gehen in Johannes 21, Vers 15. Ganz am Ende von Johannes Evangelium. Und dort haben wir eine Begegnung, wo die Jünger wieder am Fischen sind. Und dann sehen sie einen Mann am Ufer, der sagt, werft nochmal das Netz zur anderen Seite aus. Und sie machen es und das Netz ist wieder voll. Haben sogar gezählt, 153 Fische oder so. Ja, und dann erkennen sie plötzlich, das ist doch Jesus. Und Petrus zieht sich erstmal was an, weil er nackig war beim Fischen. Ob das so Vorteil ist, weiß ich auch nicht. Ja, aber gut, er springt ins Wasser mit seinem Gewand und will Jesus als Erster. Jesus, mein Jesus. Da war noch irgendwie so ein Brennen in ihm, obwohl er ja so beschämt war. Aber er wollte zu ihm. Und dann ist diese Begegnung, wo die gegessen haben. Jesus hat Frühstück für die Männer gemacht, Fisch gebraten, gegrillt. Und dann war wieder Ruhe und die waren zusammen zu zweit. Und Jesus schaut ihn an. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese hier? Und Petrus sagt, ich hab dich lieb, das weißt du doch. Er fragt ihn wieder, Petrus, liebst du mich? Und er wird irgendwie traurig und sagt, ja, Herr, natürlich habe ich dich lieb. Weißt du doch. Und Jesus schaut ihn wieder an und sagt, hast du mich lieb? Und Petrus sagt und weint und ist total traurig und sagt, Herr, du weißt alles von mir. Ich hab dich lieb, ja. Und sagt er, komm, dann geh hin und weide meine Schafe. Das war im Grunde, was dort passiert ist. Das ist so komplex, das können wir gar nicht alles greifen. Und ich pick auch nur so ein paar Punkte raus. Aber ich habe da gemerkt, da steckt was drin für uns, für mich, für unser aller Leben. Das möchte ich euch zeigen. Bevor wir diesen Text nochmal so analysieren im Detail, möchte ich euch mit reinnehmen in eine Ansicht, wie ich das verstehe. Wenn wir in der Bibel von Liebe reden und Liebhaben und so weiter, dann gibt es da im Griechischen sehr unterschiedliche Begriffe. Meistens wird es auf diese drei dann gebündelt. Und ihr kennt den ersten Bereich sicherlich. Philia. Schon mal gehört, ne? Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Die Liebe unter Freunden, unter Geschwistern auch. Das ist eine Liebe, die auch die Welt kennt, die sie auch lebt. Ja, das ist auch eine Liebe, wo auch Ehepaare zusammenkommen und einen Bund der Ehe schließen. Eine wunderbare Liebe. Das ist ein kostbares Geschenk an die Menschheit, dass wir so eine Liebe empfinden können. Und die Liebe wird oft im Neuen Testament benutzt. Gerade wenn es unter Geschwistern geht, unter Gemeindeleuten, die sich lieben. Einfach unter auch also Freunde, freundschaftliche, ja, dein Kumpel, den hast du lieb. Und denkt, nein, ich liebe meinen Freund ja nicht. Ja, wenn du als Mann einen Freund liebst, dann ist du gleich heutzutage an der Ecke zur Homosexualität. Da fühlst du dich irgendwie unsicher. Aber natürlich darfst du deinen Freund lieben mit dieser wunderbaren Liebe, diese freundschaftliche, brüderliche Liebe. Das, was dann reingekommen auch, die Bibel nennt das Eros. Das ist die leidenschaftliche Liebe, die besitzergreifende Liebe, die erotische Liebe. Erotik kommt aus diesem Begriff hervor. Also die auch körperliche Liebe. Ja, du kannst nicht mal erotisch lieben, wenn du deinen Körper nicht gebrauchst. Das ist auch ein wunderbares Geschenk eigentlich an die Menschheit zwischen Mann und Frau für den Bund der Ehe. Schaut mal ins Hohelied rein, wie das wunderbar beschrieben ist, wie kostbar das ist. Gott hat uns Erotik geschenkt, diese erotische, leidenschaftliche Liebe. Und es gibt noch eine dritte Liebe. Das ist die Agape. Vielleicht schon mal gehört, ja. Es wird auch gern überreizt, dieses Bild, dieses Schema, aber es steckt in der Bibel drin. Und das möchte ich mit euch ein bisschen beleuchten. Also, man kann sagen, diese erotische Liebe, die drücken wir aus durch unseren Leib. Das ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Ein Fleisch werden, beieinander liegen, sind die biblischen Begriffe dafür. Dann diese Philia-Liebe. Geschieht in unserer Seele. Da ist etwas in mir, meiner Seele, was mich verbindet mit meinem Seelenverwandten, sagt man ja auch. Das ist diese Philia-Liebe. Und diese Agape-Liebe, die kennt die Menschheit nicht. Weil die kommt von Gott. Das ist diese vollkommene Liebe, die wir nicht produzieren können, die nicht in uns angelegt ist. Die können wir nur bekommen von Gott, immer wieder neu, immer wieder frisch. Und wenn wir sie ausgeben, dann fließt sie hinterher, wenn wir uns sie holen von Gott. Und die holen uns und lieben wir über den Geist sozusagen. Ja, die fließt natürlich hinein, unser ganzes Leben hinein. Wie wunderbar ist das, wenn diese Philia-Liebe von dieser Agape durchtränkt wird? Wenn wir nicht nur Freunde sind, sondern auch Freunde, die einander vergeben können. Ja, in der Agape-Liebe kommt die Vergebung hervor. Diese selbstlose Liebe. Diese Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben ist, die auf jeder Hochzeit gelesen wird, diese Liebe. Ja. Diese Liebe, die die Feinde lieben kann. Das ist Agape. Das ist die Liebe, wo Jesus sagt, wo Johannes sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Liebe ist mehr als Eros und Philia. Das ist diese Agape-Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, mit dieser bedingungslosen, nicht fordernden Liebe, die einfach liebt, ohne zurückgeliebt werden zu müssen. Stell dir mal eine Freundschaft vor, wo du lieben kannst, ohne zu erwarten, dass man zurückgeliebt wird, sofort. Ja, manchmal ist das ja so ein Geben und Nehmen. Wenn du mir ein guter Kumpel bist, bin ich auch ein guter Kumpel. Wenn du mir in die Beine grätscht, dann ist die Freundschaft beendet. So läuft das in der Welt. Wenn du nett bist zu mir, bin ich nett zu dir. Aber wie ist das, wenn wir eine Liebe haben, die diese Philia bereichert, dass Freundschaft einen göttlichen Anteil bekommt. Gewaltig. Oder auch wenn zwischen Mann und Frau, was da geschieht, ja, was der Feind so angreift und so versucht zu pervertieren, durch alle Medien hindurch. Ja, das ist ja überall heutzutage drin. Ich will da gar nicht erst anfangen, drüber zu reden. Ihr wisst, was ich meine. Der Feind pervertiert das total. Aber wie wunderschön ist eine erotische Liebe zwischen Mann und Frau, die von Agape durchtränkt ist. Eine Liebe, die gibt. Eine Leidenschaft, die gibt und die nicht will. Der Feind hat das so verdreht, dass es nur darum geht, dass man bekommt. Das ist für mich. Ich krieg was. Ich werde befriedigt. Aber Gott hat das andersrum gedacht. Ich gebe. Ich diene. Ich beschenke meinen Ehepartner. Und das ist wunderbar, wenn Gott das wieder schenkt. Ich habe halt auf dem Herzen, dass da Ehepaare sind, die in diesem Bereich total ausgetrocknet sind. Und wo Gott heute Morgen etwas schenken möchte, dass es diese erotische Liebe zwischen dir und deinem Partner, zwischen Mann und Frau, wieder neu belebt wird. Ja, hör gut zu in der Predigt. Da ist was für dich dabei, für euch als Ehepaar, dass ihr es neu entdecken dürft. Also diese wunderbare Liebe hat Gott uns geschenkt. Und dieses zusammen, das gehört ja alles zusammen. Das ist nicht böse, das ist gut, ein Geschenk Gottes. Das ist nicht oberflächlich, das ist ein Geschenk Gottes, das ist gut. Aber es wird erst vollkommen, wenn da eine Liebe hineinkommt, die von Gott kommt. Eine selbstlose Liebe, eine Liebe, die nicht zurückerwartet. Und da haben wir als Christen einen gewaltigen Auftrag. Johannes 13, 35, daran werden alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und zwar mit dieser Liebe. Diese Liebe kennt die Welt. Geh mal in einen Kegelclub. Die haben sich lieb. Gut, nach dem dritten Bier noch ein bisschen mehr. Ja, aber trotzdem, da ist was. Ich kenne Nachbarn, die sind keine Christen. Die haben eine richtig tolle Ehe. Die lieben sich. Da findet das alles statt. Wunderbar. Gott füllt diese Ehe. Aber da fehlt noch was. Aber das kennt die Welt. Das ist nichts Besonderes. Ja, heutzutage muss man sagen, selbst das ist auch nicht mehr selbstverständlich. Aber im Grunde ist da ein ganz großes Potenzial, was Gott einfach der Welt geschenkt hat, diese freundschaftliche Liebe aufrechtzuerhalten. Aber wir als Christen haben da ein Potenzial, einen gewaltigen Unterschied zu machen. Und es ist schwierig, es ist dramatisch, wenn Christen zusammenkommen und diese Liebe nicht in sich haben. Was sagt die Bibel dann dazu? 1. Korinther 13. Wenn ich alle Sprachen und so weiter, wenn ich alle Weisheit, dann bin ich nicht mehr als ein tönendes Erz, eine schallende Zimbel, jemand, der Krach macht, aber wo nicht wirklich Substanz hintersteckt. Wenn ich vortäusche, diese Liebe zu haben, aber sie nicht in mir habe, ist das sehr geheuchelt und das merken die Menschen. Wir können nicht Gemeinde spielen, sondern wir haben einen Auftrag, die Welt mit dieser Liebe zu überfluten, zu durchdringen. Und diese Liebe kriege ich nicht einfach so aus mir rausgepresst. Diese Liebe muss aufgetankt werden. Und diese Liebe hat das Potenzial, der ganzen Welt zu zeigen, Moment mal, so wie die miteinander umgehen, das ist nicht normal. Das ist ja gewaltig. Das kenne ich nicht. Ich sprach von dieser Herzlichkeit, ja, die man spürt. Und da ist auch ganz viel Agape-Liebe hier wunderbar unter euch vorhanden. Das merkt man. Ja, wenn man den Raum betritt, man merkt das. Und das liegt nicht daran, weil alles perfekt durchgestylt ist und alles total den Flow hat und weiß man genau, wer was wo. Und dann steht einer vorne und der hat ein Handy in der Hand und dann neuer Besucher, Nummer 13 auf dem Rücken geklebt. Verfolge ihn mal, bietet mal einen Kaffee an, der sah müde aus. Oder boah, es gibt ja so Gemeinden, ja. Aber das ist nicht das, was Gott mit Agape meint. Sondern man kommt rein und die sind alle am Reden und ach hallo, wer bist du denn? Und mich haben 5 Leute haben sich vorgestellt. Na, wer bist du denn? Ich bin so und so. Toll, super, ganz wunderbar. Bleibt weiter auf diesem Kurs. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Und diese Liebe kennt die Welt nicht. Und diese Liebe wird die Menschen zum Wundern bringen, dass sie sagen, was ist das denn? Es muss ja einen Gott geben, so verstehe ich das. Daran werden alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt, diese Agape. Bleibt da dran und lasst es mehr werden. Und jetzt gucken wir den Bibeltext nochmal an. Als Petrus gefragt wird von Jesus, Jesus fragt ihn, Petrus agapao ist das Verb, agapaost du mich, ja, liebst du mich? Ich weiß nicht, wer von euch Elberfelder Übersetzung hat, da steht dann wirklich dieses Wort, Jesus sagt, fragt, liebst du mich? Und Petrus antwortet, was steht bei euch? Ich hab dich lieb. Sag mal deiner Frau, ich hab dich lieb. Was ist denn los mit dir, Schatz? Liebst du mich nicht mehr? Also, wenn ich meiner Frau sage, ich liebe sie, und ich sage, ich hab dich lieb, das sind zwei verschiedene Welten, oder? Oder ist es nur bei uns so? Ich liebe dich, mein Schatz. Oh, ich hab dich lieb. Oh, ich dich auch. Das ist irgendwie eine abgemilderte Form. Und das bringen die ganz wunderbar rüber in der Elberfelder. Weil Petrus antwortet nämlich mit dieser Liebe. Und sagt, ja, Jesus, ich hab dich lieb. Und Jesus fragt, ja, aber ich hab dich danach gefragt. Liebst du mich? Ist da was zwischen uns? Ist da was gewachsen? Fließt da was an bedingungsloser, vollkommener, göttlicher Liebe? Ich hab diese Liebe für dich, Petrus. Aber kommt da was zurück? Liebst du mich mit dieser Liebe? Und Petrus sagt, Jesus, ich kann nicht anders, mehr habe ich nicht, ich habe dich lieb, mehr ist da nicht. Aber das, was ich habe, gebe ich dir. Und Jesus fragt ihn nochmal, aber diesmal fragt er nach dieser Liebe. Okay, Petrus, ich merke schon, hast du wenigstens das für mich? Und Petrus fängt an zu weinen, ist traurig und sagt, Jesus, du kennst mein ganzes Herz. Du hast meinen ganzen Zerbruch gesehen, du hast gesehen, wie sehr ich gescheitert bin. Da war nicht viel. Ich hätte gern diese Liebe, aber ich habe sie nicht. Und das war ein seelsorgerliches Gespräch dort, das war so ein liebevolles Gespräch zwischen Jesus und Petrus, aber es war auch voller Wahrheit, wo er ihm einen Spiegel vorhält und sagt, Petrus, weißt du, warum du gescheitert bist? Nicht, weil du nicht der perfekte Jünger warst, nicht, weil du alle Lehren von mir nicht beachtet hast oder nicht in der Vollmacht geblieben bist und weiterhin Dämonen und krank und sonst was alles. Das war gar nicht so wichtig, sondern was wichtig war, komm zurück in diese Liebe, die hat dir gefehlt. Ich will dein Herz und ich will das gefüllt sehen mit Agape. Ich will gar nicht deine ganzen Werke. Die scheitern, die zerbrechen, das hat keinen Wert. Das bringt nichts hervor. Du kannst noch so fleißig sein, noch so viele Gaben haben und sie investieren, auch in Gemeinde investieren, mein lieber Petrus. Aber ich will Agape in deinem Herzen sehen, weil das ist die Kraft, die die ganze Welt verändern kann. Nicht dein Fleiß, nicht deine Gaben, nicht dein Zeitinvestment, deine Finanzen, die du in die Gemeinde steckst. Petrus, ich will dein Herz. Ich will es füllen mit meiner Liebe. Und dann wirst du sehen, was sich daraus ergibt. Eine völlige Veränderung. Petrus, ja, das tat nochmal richtig weh, glaube ich. Der eh schon völlig versagt hat und letztes Mal noch dachte, okay, Jesus, ich komme nochmal zu dir. Der hätte auch im Boot sitzen bleiben können und sagen, naja, geht ihr mal vor, ich bleibe hier hinten, vielleicht ruft mich Jesus ja irgendwann mal. Aber er war der Erste, er wollte es nochmal wissen. Aber er war so zerbrochen. Da war diese Zerrissenheit. Ich will bei Jesus sein, aber ich schäme mich so. Weil Gott hat mir ganz deutlich gemacht, ich habe völlig versagt auf ganzer Linie. Und so hat er Petrus all seine Stärken vor Augen gehalten und ihm gezeigt, Petrus, das bringt nichts. Dein Eifer für mich, was ist der Wert? Nichts. Dein für mich Einstehen, deine Zusagen, deine Treue, die du so schön hochgehalten hast, das bringt nichts. Davon habe ich nichts. Und davon hat die Welt auch nichts. Was ich will, ist dein Herz. Und das gefüllt mit Agape. Und das wird in diesem Moment sehr, sehr deutlich. Jesus führt ihn wirklich systematisch, voller Liebe, an einen Punkt dieses Zerbruchs, dieses völligen Zerbruchs. Und hält ihm sein Herz vor. So ein Zerbruch, den erleben wir wahrscheinlich alle irgendwann in unserem Leben. Die einen früher, die anderen später, vielleicht auch in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Ich erlebe das auch immer wieder, gerade auch kürzlich. Meine Tochter, ja, ich habe 3 Töchter, einen Sohn. Und meine Älteste hat mich angeguckt und meinte, Papa, liebst du mich eigentlich wirklich? Ich fühlte mich in dem Gespräch mit Jesus versetzt, ja. Ich sagte, ja, natürlich liebe ich dich, mein Kind. Ja, aber du sagst das so oft, aber manchmal denke ich, du meinst das gar nicht ernst. Oh, das tut dem Papa Herz weh. Und da habe ich mich gefragt und dann merkte ich so, Gott will da was antickern bei mir. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber es ist noch irgendwie ganz präsent. Wie sehr liebe ich meine Kinder? Mit einer Liebe, die bedingungslos ist. Weil Kinder kannst du nur bedingungslos lieben. Da kommt nicht so viel zurück. Eltern, ihr wisst das, ja. Die ersten Monate, alter Schwede. Die Nächte, das 5-mal nachts aufstehen und das Bett zum 3. Mal voll gespuckt. Die Windel und, oh, ja, und dann musst du nächsten Tag noch zur Arbeit und die Frau und hat auch noch 3 Kinder, andere Kinder zu bewältigen und man teilt sich das irgendwie auf. Da kommt nicht so viel zurückgeflossen. Man guckt das Kind an und denkt, ja, es hat sich gelohnt, ja, es lächelt mich an, aber trotzdem, oh, da brauchen wir so viel Agape. Und ich merkte, liebe Eltern, ja, prüft euch mal, warum kümmere ich mich um mein Kind, wenn es weint? Weil ich es so sehr liebe und diesem Kind diesen Kummer nehmen möchte oder weil mich das Geheule nervt? Da ist sicherlich beides irgendwo drin, ja? Aber Gott will uns dahin führen, dass wir unsere Kinder so sehr lieben, dass wir sie mit Agape lieben können und dass es plötzlich nicht mehr um uns geht, sondern dass es um das Kind geht. Oder euren Ehepartner. Wie ist deine Ehe? In welchem Zustand seid ihr gerade? Ich weiß es nicht, ja, aber ich habe das Gefühl, dass Gott da heute Morgen was reinsprechen möchte. Liebst du deine Frau oder möchtest du einfach nur auch als guter Ehemann dastehen? Weil das ist ja vernünftig in der Gemeinde, als Christ ein guter Ehemann zu sein und so die Eckdaten zu bedienen. Also man macht dies und man macht das, man macht jenes. Man ist ja auch treu und so, das kriegt man alles aufrechterhalten. Aber fließt da eine bedingungslose Liebe, die ich einfach so gebe oder funktioniere ich? Wie sehr liebe ich meine Frau wirklich? Oder du als Frau, wie sehr liebst du deinen Mann? Wie viel Liebe ist da in dir für deinen Mann? für deinen Partner, für deinen zukünftigen Mann. Oder dein Freund, dein Kumpel. Wie viel Liebe ist da für diesen Kumpel? Oder ist das nur ein Geben und Nehmen? Ich glaube, Gott möchte eine andere Qualität da hineinlegen. Dein Dienst in der Gemeinde, warum machst du den? Weil du Gabe hast und willst das gerne investieren und machst es eigentlich auch ein bisschen für dich, damit andere sehen, hey, kann ja was, toll. Ich behaupte mal, ein bisschen ist das auch erlaubt, ja. Wenn wir ermutigt werden und auch sehen und gucken, ausprobieren, was ich drauf habe, das ist okay. Aber irgendwann muss es an einen Punkt kommen, wo ich das aus einer Liebe mache, weil ich den Menschen dienen will, weil ich Gott dienen will. Und ich frage mich da, ich habe mich immer wieder gefragt und merke, wie Gott mich immer wieder da reinführt. Burkhard, wie viel Liebe ist in dir? Wie viel Agape ist in dir? Und wenn ich mit Jesus so 1:1 unterwegs wäre, ich glaube, der würde mir ganz schön oft einen Spiegel vor die Nase halten. Was mache ich oder warum mache ich das, was ich mache? Als Christ, als wiedergeborener Christ, der hier eigentlich überfließen dürfte. Ich glaube, wenn man vor Jesus steht, ja, und deswegen ist Gebet auch so wichtig geworden für mich, wenn ich so alles andere mal ausblende, auch die anderen Christen, Lobpreis, alles mal ausblende, einfach so pur, er und ich, und ich seine Schönheit anschaue und sein Herz sehe und sehe, wie viel er in mich rein investiert, wie viel Liebe von ihm für mich geflossen ist, das tut weh. Weil man plötzlich total bloß vor ihm steht und weil alles in einem so hochkommt. Jesus hat Petrus voller Liebe angeschaut. Der war nicht vorwurfsvoll, hat ihn nicht da zusammengepresst. Der hat einfach nur diese Frage gestellt. Ja, und Petrus schaut in seine Augen und sagt, Petrus, liebst du mich mit dieser Liebe? Ist da was in dir? Oder warum machst du das alles hier? Warum hast du dich so engagiert? Und dann ist es ein leichtes, das alles niederzulegen und zu sagen, Jesus, in mir ist eigentlich gar nichts. Und so ehrlich zu sein wie Petrus. Herr, du weißt. Hätte er sagen können, ich agapao dich auch. Das sind nur Worte. Die haben ja damals andere Worte benutzt als wir. Die haben auch nicht Griechisch gesprochen. Die haben Aramäisch, Hebräisch gesprochen. Aber das wird ja übertragen ins Griechische. Also da war schon ein sprachlicher Unterschied, den die Autoren ganz klar rausgefummelt haben. Bis heute. Er hätte ja was anderes sagen können. Er hat es aber nicht. Er war ehrlich. Er war einfach total ehrlich. Und hat einfach sein Innerstes nach außen gekehrt, gesagt, Jesus, so bin ich, du kennst mich durch und durch und du weißt, da ist nicht so viel Dolles. Und Jesus sagt, und jetzt habe ich dich an dem Punkt, wo ich dich haben wollte. Jetzt kann ich was mit dir anfangen. Jetzt, wenn du endlich ehrlich geworden bist und meinen ganzen Mist mal runtergefahren hast und merkst, dass das gar nichts taugt. Jetzt habe ich dich an dem Punkt, wo ich ganz viel in dich reinlegen kann. Petrus ist nicht mehr derselbe Mann nach dieser Begegnung. Wir sehen einen völlig veränderten Petrus. Er predigt, nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und Tausende bekehren sich. Petrus wurde zum Hirten. Er hat die Menschen geliebt. Der war so voller Liebe und so voller Kraft. Tausende haben sich bekehrt täglich immer wieder. Er ging umher und hat den Menschen gedient. Er hat ihnen die Hände aufgelegt. Und sie wurden geheilt. Nicht, weil er so toll effektiv Reich Gottes bauen wollte, es war die Liebe Gottes, die ihn angetrieben hat. Und das war nicht mal seine eigene Kraft, die ihn angeschoben hat. Das hat alles abgelegt. Er hat sein Schwert abgelegt, seine Kühnheit abgelegt, seine tollen Sprüche und sein immer voran. Sagt Jesus, jetzt bist du dran, lass deine Liebe durch mich fließen. Und dann schreibt er später in seinem Brief, 1. Petrus 4, Vers 8, ja, von allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Bei all dem, was du sonst so machst, ja, pack das mal beiseite, die anhaltende Liebe. Und da spricht er wieder von Agape, er hat was verstanden. Das ist das Wichtigste, was wir in der Gemeinde leben können. Und wenn wir das untereinander leben, dann ist das wie ein Band, was uns zusammenhält, was uns schützt, wie so ein Bund, ein Treuebund. Und dann diese Liebe deckt auch eine Menge Sünden zu. Dann kann auch mal jemand was Schiefes machen. Man deckt das zu und sagt, hey, ich halte dich aus. Ich bedinge nicht, ich fordere nicht, ich erwarte nicht, sondern ich gebe dir einfach. Und wenn du sündigst, dich an mir versündigst, an jemand anderen, ich spreche das in Liebe an, aber das bringt uns nicht auseinander. Ich habe keine Angst vor deiner Sünde, sondern meine Liebe deckt deine Sünde mit zu. Und diese Liebe führt dich zu Buße. Das ist doch genial, das ist doch Gemeinde. Und wie viele Minuten habe ich noch? nicht mehr so viel, ne? Jetzt fange ich eigentlich erst an zu predigen bei uns. Oh Mann. Aber viele Worte sind ja nicht dann auch viel Reden Gottes. Deswegen werde ich jetzt zum Schluss kommen und dann bete ich nochmal und dann übergebe ich an dich wieder. Ich möchte dich einladen, dir zu erlauben oder Gott zu erlauben, dass der Heilige Geist dir einen Spiegel vorhält. Bei all dem, was du tust, ja, was du als Vater und Mutter tust, was du als Ehemann und Ehepartner tust, was du als Diener in der Gemeinde tust, was du als Freund und Kumpel oder Freundin machst, wirklich dich mal zu beleuchten, zu durchleuchten, Heiliger Geist, reinige mein Herz und zeig mir, was da wirklich ist, warum ich das alles mache, wie viel Eigennutz und Selbstsucht da eigentlich drin steckt, wie viel Stolz da eigentlich drin steckt. Und dann hineinzukommen in einen Zerbruch und zu sagen, ich lege das alles nieder, es tut mir leid. Ich sage euch was, das tut weh, aber es ist so befreiend. Ich habe meiner Tochter gesagt, Mathilda, ich würde dich so gern lieben mit einer gewaltigen Liebe, aber ich kann es nicht. Die Liebe muss Gott mir schenken. Du bist so liebenswert, du bist so ein tolles Mädchen, aber ich bin ein Papa mit Fehlern. Ich hab meine Grenzen. Aber ich bitte Gott, dass er mir so viel Liebe gibt, dass du dich jeden Tag geliebt fühlst von mir, von oben bis unten. Das hat sie verstanden. Sag das mal deiner Frau. Heutzutage sind wir vorsichtig, wenn ich meiner Frau sage, mein Schatz, ich liebe dich. Das können ganz schnell hohle Worte sein, die irgendwas produzieren sollen an Treue oder an Gefühl füreinander. Oder mehr so eine Absicherung. Manchmal sagen wir uns, ich hab dich lieb. Und wir sind ehrlich da miteinander. Und manchmal fließt da eine Liebe und dann sagen wir auch, du, ich liebe dich. Und dann merken wir, dass da ein Unterschied drin ist. Lass dir einen Spiegel vorhalten. Zerbruch tut gut. Auch wenn es weh tut, es tut so gut. Und dann füllt, ja, dann müssen wir uns füllen mit dieser Liebe. Diese Liebe bekommst du nur aus deiner Beziehung mit dem Vater. Wenn wir gleich in Lobpreis gehen, ja, ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach aufzunehmen und zu sagen, Herr, gib mir diese Liebe, die die Welt verändert. Ich will nicht nur das, ich will mehr. Ich brauche deine bedingungslose Liebe. Genau. Ich bete jetzt, ja. Geist Gottes, ich danke dir, dass du uns in alle Wahrheit führst, dass du unser Herz offenbarst, dass du es bist, der spricht, Herr. Auch meine ganzen Worte, nimm sie beiseite und pick du die Botschaft heraus, Herr, und leg sie in den Herzen von Menschen, die jetzt heute Morgen dran sind, Herr. Ich danke dir für sein vielseitiges Reden. Da, wo ich nur Dinge ankratzen kann, Herr, du gehst dahinter her. Du bist dran. Und ich danke dir für die offenen Herzen, die da sind und die Einladungen, die ausgesprochen werden, auch gleich in der Lobpreiszeit. Herr, dass du unser Herz wirklich durchleuchten darfst, Herr. Herr, ich bete, dass du diese Gemeinde, die ganzen einzelnen Menschen dieser Gemeinde füllst mit einer Agape, Herr, wie sie es vorher noch gar nicht gekannt haben, Herr. Weil sie ihre eigenen Dinge niedergelegt haben bei dir und weil da etwas reinkommt an Fülle und an ein Liebesüberfluss, Herr, dass wir es herauslassen können. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde gebrauchen willst, Herr, um diesen Stadtteil zu erobern, Herr, mit deiner Liebe. Ich danke, dass die Menschen kommen, weil sie hören, hier passiert Großartiges, irgendwas ist hier anders. Ich bete, dass diese Bude überlaufen wird, Herr, dass bald angebaut werden kann, Herr, umgebaut werden kann, Herr. Ich danke dir, Herr, dass die Gemeinde jetzt schon wieder viel zu klein ist. Und dass viele, viele Menschen zum Glauben kommen, Herr, weil sie diese Liebe sehen. Und weil sie durch diese Liebe zu dir wollen, sagen, ich brauche die Quelle dieser Liebe. Herr, ich bete, dass du die Ehen segnest, Herr, mit deiner Liebe. Dass du Ehepaare ein ganz offenes Wort miteinander sprechen lässt. Da, wo man nur noch funktioniert, da bete ich, Herr, dass da eine Ehrlichkeit hineinkommt und dass da eine Tiefe hineinkommt, ja, wo zwei zerbrochene Herzen sich auf Augenhöhe begegnen, man nicht fordert, sondern wo man gibt, nämlich das gibt, was man von dir bekommt, Herr. Ich bete, dass da eine neue, tiefe Qualität hineinkommt, Herr. Auch unsere Kinder, Herr, lass sie geliebt sein, Herr, mit deiner Liebe. Ja, Geist Gottes, ich überlasse das alles deinen Händen, Herr, und bitte dich, Herr, dass du weitersprichst. In Jesu Namen. Amen.